Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Montagsspiel in der Fußball-Bundesliga, der Abschluss des 25. Spieltages. Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. Der überraschend starke Aufsteiger gegen den Club, der zumindest noch träumen darf von der Champions League. Und der hat das heute auch unterstrichen, Christian Schulze.
Der Frankfurter Sieg in Düsseldorf fällt am Ende ein Tor zu hoch aus. 3:0 für die Eintracht durch die Treffer von Pathencia in der 48. Minute und dem Doppelpack vom eingewechselten Sebastian Haller in der Nachspielzeit dieser Begegnung. Der Sieg nicht unverdient für die Frankfurter Eintracht, aber Fortuna Düsseldorf war gut drin, lieferte ein gutes Heimspiel ab und hatte zwischenzeitlich gute Chancen zum Ausgleich. Fortuna Düsseldorf verliert in der Höhe etwas zu hoch mit 0:3 gegen Eintracht Frankfurt.
Und Frankfurt hat nur noch 3 Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. In Spanien, da macht Real Madrid eine der größten Krisen der letzten Jahrzehnte durch. Kein Wunder, dass man da in dieser Saison zum wiederholten Male die Trainerfrage gestellt hat. Heute wurde sie beantwortet und heißt Zinedine Zidane. Oliver Neuroth aus Madrid.
Spanische Sportzeitungen schreiben von einer Sensation, dem Comeback des Jahres. Zidane bekommt bei Real Madrid einen Vertrag bis Ende Juni 2022. Der 46-jährige Zidane kommt damit nach 9 Monaten zum spanischen Rekordmeister zurück. Er hatte die A-Mannschaft von Real Madrid zwischen 2016 und 2018 trainiert. Unter Zidane verlor das Team fast ein Jahr lang kein Pflichtspiel und gewann 3-mal in Folge die Champions League. Im vergangenen Frühjahr kündigte der Franzose überraschend seinen Job. Die Mannschaft benötige einen Wechsel, um weiter siegreich zu bleiben, sagte Zidane damals zur Begründung. Doch genau das passierte nicht. Spaniens Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui übernahm und die Erfolgsserie von Real war vorbei. Unter dem aktuellen Coach Santiago Solari flog der Club aus dem spanischen Pokal und vergangene Woche aus der Champions League.
Nur vierte Liga und doch momentan eine Riesennummer, der Chemnitzer FC. Wegen dieser unglaublichen Geschichte vom vergangenen Samstag, als Hooligans in einem Regionalligaspiel mit Choreografie, mit Bannern, mit Pyrotechnik und mit einer Schweigeminute, nein, nicht eines ehemaligen Spielers, sondern eines verstorbenen Neonazis gedachten. Das hat personelle Konsequenzen, immerhin. Nora Kilini.
Schriftlich hieß es, die Fanbeauftragte Peggy Schellenberger werde von ihren Aufgaben entbunden. Der Stadionsprecher solle auch nicht mehr eingesetzt werden und ein Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung werde freigestellt. Insolvenzverwalter Klaus Simon ließ schriftlich verlautbaren, der Verein habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es hätten am Samstag massive Ausschreitungen gedroht, wenn die Traueraktion nicht zugelassen worden wäre. Simon spricht von möglicher schwerwiegender Nötigung und Bedrohung. Für Grünen Stadtrat Thomas Lehmann schlägt diese Anzeige dem Fass den Boden aus.
Warum hat man das nicht vorher angezeigt, wenn man das wusste? Warum hat man nicht gesagt, dieses Spiel fällt aus? Warum hat die Polizei nichts getan? Natürlich muss das untersucht werden.
Die Stadt Chemnitz hält sich zurück, sieht den Ball beim CFC. Er müsse die Ereignisse vom Samstag untersuchen und Konsequenzen ziehen. Inzwischen fordern mehrere Abgeordnete, den Stadtratsbeschluss von voriger Woche auf Eis zu legen. Darin hieß es, die Stadt solle dem CFC im Falle des Aufstieges mit der Stadionpacht entgegenkommen. Bürgermeister Mikko Runkel hält sich dazu bedeckt.
Der Beschluss ist in der Welt und inwieweit sich jetzt der Stadtrat anders positioniert, das müssen wir einfach abwarten.
Auch, dass die meisten Zuschauer im Stadion blieben, können viele nicht verstehen. Noch einmal Thomas Lehmann.
Ich finde das schockierend, dass gerade Familien, dass Eltern mit ihren Kindern dort drin saßen und dass sie nicht diesen Raum verlassen haben. Ich meine, jeder weiß eigentlich, was Hunara bedeutet, was Thomas Haller bedeutet hat.
Für den Verein des Viertligisten, der sich immer noch in Insolvenz befindet, ist die Unterstützung von Stadt und Sponsoren lebenswichtig. Der Hauptsponsor Sparkasse hatte schon letzte Woche angekündigt, sein Engagement zum Ende der Spielzeit zu beenden. Nun zieht ein weiterer Sponsor nach und will sogar juristisch prüfen lassen, ob es möglich ist, sofort auszusteigen.
Und auch der Nordostdeutsche Fußballverband ermittelt gegen den Chemnitzer FC. Apropos ermitteln, das tut auch das österreichische Bundeskriminalamt in der Causa Blutdoping, die ja bei der nordischen Ski-WM in Seefeld kürzlich ins Rollen gekommen ist. Der leitende Ermittler Dieter Stephan hat heute in Wien seine ersten Ergebnisse mitgeteilt.
Als Leiter des Büros zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Bundeskriminalamt kann ich ganz klare Parallelen der Machenschaften dieser Gruppierung und anderer Mafia-Organisationen wie der russischen Mafia, der italienischen Mafia oder auch der Balkan-Mafia feststellen.
Weiter legten die Ermittler dar, Es handele sich um ein weltweit agierendes Netzwerk.
Dieser kriminellen Organisationen war hierarchisch aufgebaut. Jeder hatte seine eigenen Aufgaben, die Blutbeuteln von A nach B zu bringen, die Infusionen zu setzen. Diese Organisation hat auch versucht, sich von der Strafverfolgung abzuschirmen durch die Verwendung ausländischer Wertkartenhandys, so wie wir es auch bei anderen Mafia-Organisationen immer wieder sehen.
Der mutmaßliche Kopf des Ganzen, der Erfurter Sportarzt Marc S., er war im Zuge der Doping-Razzien während der Ski-WM festgenommen worden. Laut Ermittlungsergebnissen ging der Sportmediziner offenbar gezielt auf junge Athleten zu.
Laut unseren derzeitigen Erkenntnissen wurden die Athleten zur Doping-Anwendung aufgefordert, zu Beginn sogar kostenlos darauf eingeladen, damit sie auch selbst feststellen können, die Leistungssteigerung.
Hinzu kommt, Marc S. und seine Komplizen seien nicht nur bei der Ski-WM in Seefeld anwesend gewesen, sondern seit Jahren auch bei mehreren internationalen Wettkämpfen. Im Fokus steht jetzt noch ein weiterer mutmaßlicher Drahtzieher, der Este Matti Alaver. Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion wird nach ihm international polizeilich gefahndet. Die Ermittlungsarbeit rund um die Doping-Razzia koordiniert das österreichische Bundeskriminalamt zusammen mit der Münchner Staatsanwaltschaft.
Ein Beitrag von Josef Opfermann, und ab morgen soll der beschuldigte Sportarzt Marc S. dann vom österreichischen BKA und der Münchner Staatsanwaltschaft gemeinsam verhört werden. Es scheint noch ein weiter Weg zurück zu sein in die internationale Sportgemeinschaft für die russischen Verbände und Organisationen. Jetzt gab es einen weiteren Rückschlag, und zwar für die Leichtathletik, berichtet Matthias Friebe.
Noch sind nicht alle Bedingungen des Weltleichtathletikverbands erfüllt, deshalb bleiben Russlands Leichtathleten weiter suspendiert. Rune Andersen, der Chef der IAAF Taskforce, erklärte nach der Council-Sitzung in Doha, die Geldbuße von 2,7 Millionen Dollar sei noch nicht überwiesen, der russische Verband habe logistische Probleme angegeben. Außerdem ist auch die Auswertung der im Moskauer Dopinglabor gesicherten Daten nicht abgeschlossen. Aufklärung verlangt die Taskforce des Weltverbands vom russischen Verband auch darüber, ob, wie die ARD am Sonntag berichtet hat, Trainer des alten Regimes weiter Spitzensportler betreuen. Dies widerspricht den Versicherungen, die Taskforce aus Russland erhalten hat, dass man sich vom alten Regime distanziert hat. So Andersen, der jetzt auf ein persönliches Treffen zur Klarstellung drängt. Nach der Aufdeckung des flächendeckenden Dopings in Russland ist der russische Verband seit 2015 gesperrt. Einzelne russische Athleten dürfen nach einer Sonderprüfung und dem Nachweis, dass sie unabhängig kontrolliert werden, als neutrale Athleten antreten.
Ein halbes Jahr vor der Fußball-WM in Russland ist der bekannte Menschenrechtler Oyub Titijew in der russischen Teilrepublik Tschetschenien festgenommen worden. Seither sitzt er in Haft. In Tschetschenien, dort, wo die ägyptische Nationalmannschaft während der WM Quartier bezogen hatte. Damals wollte die FIFA sich für Titijew einsetzen. Heute wurden vor Gericht die Schlussplädoyers gehalten, und es gibt wenig Hoffnung, wie Olga Sviridenko berichtet.
4 Jahre Strafkolonie, so die Forderung der Staatsanwaltschaft für den 61-jährigen Oyub Titijew. Dem Leiter der Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien wird Drogenbesitz vorgeworfen. Der Vorwurf für viele reine Willkür. Auch für Rachel Dember von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die den Prozess vor Ort verfolgt. Es ist ziemlich klar, dass der Prozess gegen Oyub Titijew ein Schauprozess ist. Die Anschuldigungen gegen ihn sind absurd und sind politisch motiviert. Der Prozess dient dazu, Memorial einzuschüchtern, damit sie ihre Arbeit in Tschetschenien beenden. Titijews Anwälte berichten von lügenden Polizisten, gefälschten Beweismitteln und eingeschüchterten Zeugen. Die Verfolgung von Menschenrechtlern in Tschetschenien hat System. 2009 wurde die Vorgängerin von Titijew brutal ermordet. Andere haben das Land bereits verlassen. Der tschetschenische Staatschef Ramzan Kadyrov hat Menschenrechtler zu Verrätern und Staatsfeinden erklärt. Titijew, der seit über einem Jahr in Haft sitzt, sagte in seinem Schlusswort, dass er keine Illusionen bezüglich des Urteils habe und glaube, dass er schuldig gesprochen werde. Auch Rachel Dember hat wenig Hoffnung. Kadyrov und seine engsten Vertrauten wollen unter keinen Umständen, dass ihnen jemand in die Quere kommt. Und da Kadyrov öffentlich gesagt hat, dass Oyub Titijew ein Drogensüchtiger ist, dann kann der Richter das nicht ignorieren. Also kann es nur einen Weg geben, wie der Prozess ausgeht. Das Urteil gegen Titijew soll am 18. März verkündet werden.
Und eine Machbarkeitsstudie der FIFA ist offenbar zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Ausweitung der WM 2022 in Katar auf 48 Teams möglich ist. Voraussetzung sei aber, mindestens einen Nachbarn Katars als Co-Gastgeber hinzuzuziehen. Die rechtlichen Risiken, das Format zu ändern, seien gering. Dagegen könnten 400 Millionen Dollar an Mehreinnahmen generiert werden. FIFA-Präsident Infantino spricht sich seit Wochen für eine Erhöhung aus. Das war Sport aktuell. Ich bin Tobias Ullmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.